Unruhige Wogen. Den nächsten Tag verbrachte Hiraya auf dem Fluss. Der Empfang im Kreml hatte sie mehr aufgewühlt, als sie erwartet hatte. Es war eine Sache, ihre Identität für einen Abend abzulegen, um als Nachtigall Einbrüche zu begehen, aber eine völlig andere, sich willentlich auf das zu reduzieren, was die meisten Janka sowieso in ihr sahen. Eine namenlose Fremdländerin, eine dreckige Pferdefresserin, kaum besser als Lastvieh. Wie sie die Augen demütig gesenkt gehalten hatte, wie die Sperber über sie hinweggesehen hatten, wie sie ihren Akzent dick und schwerfällig auf ihre Zunge geträufelt hatte. All das kratzte mehr als die Perücke, die sie der Gardistin als Pfand zurückgelassen hatte. Während ihre Gedanken rastlos schäumten, blieb die Istra um sie herum ruhig und ungerührt. Der Fluss strömte durch Istradar, ohne sich um politische Intrigen und persönliche Konflikte zu kümmern. Am liebsten wäre Hiraya allein in ihrem Einbaum über das dunkle Wasser geglitten. Aber wenn sie gerade nicht als Nachtigall unterwegs war, verdiente sie sich ihr Geld als Fährfrau. Im Sommer drängten sich die Schiffe im Hafen und die Menschen, die sich den Weg über die einzige Brücke nicht leisten konnten, standen Schlange, um mit den Fähren zwischen der Stadt und dem Kreml überzusetzen. So verbrachte Hiraya den Tag damit, Händler und Besucher in ihrem breiten Floß über den Fluss zu bringen. Zumindest musste sie dabei nicht viel reden. Das vertraute Rauschen des Flusses glättete die Wogen in ihrer Brust. Abends nahm sie auf dem Weg zur Tarak-Hütte einen Umweg über den Markt und kaufte eine frisch gebackene Honigschnecke. Sie atmete den süßen Duft ein, der sich bis in ihre Zehen zu ziehen schien, und wickelte das Gebäck dann sorgfältig in ein sauberes Tuch, damit der Honig nicht an ihren Fingern kleben blieb. Um sie herum nahm die Strömung des Stadtlebens langsam ab. Die Straßen leerten sich, als die Bauern mit ihren Karren wieder auf ihre Höfe außerhalb der Stadt zurückfuhren und die Handwerker und Kaufleute zu ihren Familien heimkehrten. Die Abenddämmerung war Hirayas liebste Tageszeit. In den blauen Stunden, vor Anbruch der Nacht, schien alles möglich. In der Tarak-Hütte fing das Leben gerade erst an. Die ersten Gäste saßen bereits im Schankraum und löffelten ihren Lammeintopf oder tranken Bier. Durch die Tür zur Küche sah Hiraya Timurs breite Schultern, der gerade in einem großen Kessel rührte und ihr bloß kurz zunickte. Janka stand am Ausschank, nicht zu übersehen mit ihrer hellen Jarnhaut. Obwohl das Mädchen erst seit 2 Monaten für Timur arbeitete, zapfte sie mit einer solchen Selbstverständlichkeit Bier, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Als sie Hiraya sah, winkte sie ihr hektisch zu. »Oh, da bist du ja!« Einzelne braune Locken lugten unter Jankas Kopftuch hervor und ließen ihr kantiges Gesicht weicher erscheinen. Sorge schimmerte in ihren großen grünen Augen, als sie sich über den Tresen beugte. »Ein Sperber sucht dich«, flüsterte sie. »Sie hat nach dir gefragt und ich habe gesagt, ich kenne dich nicht, aber sie hat mit den Fährleuten gesprochen und die haben ihr Timurs Namen genannt und er musste sie reinlassen.« Hiraya hatte Jankas Redeschwall geduldig abgewartet, während sich in ihrem Magen ein Knoten immer fester zuzuziehen schien, aber nun unterbrach sie das Mädchen. »Reinlassen? Sie ist hier?« »Ja, oben in deinem Zimmer.« Janka biss sich auf die Unterlippe und sah zu Boden. »Es tut mir leid. Ich wollte sie da nicht allein lassen, aber sie hat mich rausgeworfen.« Hiraya legte eine Hand auf Jankas Schulter und das Mädchen verstummte. »Du musst dich nicht entschuldigen. Danke für die Warnung.« Sie reichte Janka die Honigschnecke. »Iss sie, solange sie noch warm ist.« Jankas dankbares Lächeln begleitete sie auf dem Weg durch den Schankraum zur Wendeltreppe auf der anderen Seite. Die Ruhe, die der Tag auf dem Fluss und das vertraute Gewicht des Abends in ihr hinterlassen hatten, war wie weggespült. Vielleicht waren ihr die Sperber gestern doch unbemerkt gefolgt. Vielleicht hatten sie von Hirayas Plänen erfahren, oder aber sie waren hinter den Nachtigallen her. Keine dieser Möglichkeiten ließ ihre Zukunft rosig erscheinen. An der Treppe zögerte sie. Noch konnte sie umdrehen und weglaufen, untertauchen, die Stadt verlassen. Aber nach all den Jahren, die sie in Istrada ums Überleben gekämpft hatte, konnte sie sich nicht vorstellen, ihr Leben hier einfach so aufzugeben. Und wer würde ihren Auftrag zu Ende bringen, wenn sie die Flucht ergriff? Die Tür zu ihrer Kammer unter dem Dach stand einen Spalt breit offen. Als Hiraya eintrat, fiel ihr Blick als erstes auf die alte Truhe, in der sie ihre Habseligkeiten aufbewahrte und die nun sperrangelweit offen stand. Ihre Hemden und das rote Kleid, das sie seit Jahren nicht mehr getragen hatte, lagen achtlos auf dem Boden. Die bunten Kissen, auf denen sie schlief, waren überall im Zimmer verstreut. Auf einem davon lag demonstrativ die braunhaarige Perücke.
»Die Nachtigall kehrt in ihr Nest zurück!«
Die Gardistin löste sich von dem Fenster, das die Straße vor der Tarakhütte überblickte. Statt des blauen Festumhangs trug sie nun einen schlichten braunen Kaftan über ihrer Rüstung, aber mit dem Schwert an ihrer Seite und ihrem durchdringenden Blick wirkte sie nicht weniger bedrohlich als im Kreml.
»Hiraya!«
Sie sprach den Namen langsam aus, Silbe für Silbe, verächtlich.
»Eine Dienerin, eine Fährfrau, eine Diebin. Du hast viele Gesichter. Welches ist dein wahres?«
Hiraya blieb an der Tür stehen und wartete ab. Sie hatte nicht vor, sich einschüchtern zu lassen, schon gar nicht in ihrem eigenen Zuhause. Die Gardistin runzelte die Stirn, als ihr klar wurde, dass Hiraya nicht antworten würde.
»Stellst du dich jetzt stumm? Oder tust du wieder so, als könntest du mich nicht verstehen?«
Sie ging noch einen Schritt auf Hiraya zu und sah auf sie herunter.
»Erwartest du tatsächlich, dass ich diesmal auf deine Lügen hereinfalle, wenn es dir schon gestern nicht gelungen ist, mich zu täuschen?«
»Ich erwarte, dass ihr mir erklärt, wer ihr seid und warum ihr in mein Zimmer eingebrochen seid«, sagte Hiraya kühl. »Und dass ihr, wenn ihr schon hier seid, eure Schuhe auszieht.« Ihre Direktheit traf die Gardistin sichtbar unvorbereitet. Ihre Augen verengten sich und sie verschränkte die Arme.
»Ich bin Alina von den Sperbern«, sagte sie scharf. »Und ich habe jedes Recht, hier zu sein. Du bist eine Nachtigall.«
»Bin ich das?«
»Halt mich nicht zum Narren!«
Sie hielt Hiraya eine filigrane Kette entgegen, an der mehrere flache Goldscheiben hingen.
»Ich habe dein Versteck gefunden. Wenn die Fährleute auf der Istra so gut bezahlt werden, sollte ich vielleicht den Beruf wechseln.«
»Das solltet ihr vielleicht.« Hirayas Stimme war weiterhin ruhig und gefasst, obwohl sich ihr Herz beim Anblick der Kette schmerzhaft zusammenzog. »Das ist mein Hochzeitsschmuck. Meine Familie hatte seit meiner Geburt Geld beiseite gelegt und ihn für meine Hochzeit anfertigen lassen.«
Sie streckte fordernd die Hand aus.
»Ich will ihn wiederhaben.« Ehe Hiraya reagieren konnte, hatte Alina nach ihrem Arm gegriffen und den Ärmel ihres Hemdes hochgeschoben.
»Wusste ich doch, dass ich es gestern richtig gesehen habe. Du trägst ihr Zeichen auf der Haut.«
Die tätowierten Federn auf der dunklen Haut ihres Handgelenks waren von vielen Tagen in der Sonne verblasst, aber dennoch gut zu erkennen.
»Sind das etwa nicht Federn einer Nachtigall?« Hiraya schnaubte.
»Vom Mitglied einer Garde, die sich die Sperber nennt, hätte ich bessere Vogelkenntnisse erwartet«, sagte sie trocken. »Habt ihr schon mal eine Nachtigall gesehen?« Alina presste die Lippen zusammen und ließ Hirayas Arm los. Die Kette klimperte leise in ihren Fingern.
»Oh, und ob ich schon mal eine Nachtigall gesehen habe«, sagte sie frostig. »Aziza ist ihr Name, richtig? Das kleine Küchenmädchen?«
Ein eiskalter Schauder lief Hirayas Rücken herunter. Sie schlüpfte aus ihren Schuhen, schob sich an Alina vorbei ins Zimmer und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Der vertraute Lärm aus der Tarakhütte ebbte ab. »Aziza ist ein halbes Kind«, sagte sie gepresst. »Lasst sie da raus.«
»Sie hat wissentlich eine Verbrecherin in den Kreml geschmuggelt«, gab Alina zurück. »Sie ist alt genug, um Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen.«
Hiraya sah Azizas nervöses Gesicht vor ihrem inneren Auge. Das Mädchen war so aufgeregt gewesen, einer anderen Nachtigall helfen zu können.
»Ist sie noch am Leben?«, fragte sie rau.
»Ja, aber das hat sie nicht dir zu verdanken.«
Alina musterte Hiraya geringschätzig.
Dachtest du, ich hätte sie beim Empfang nicht an deiner Seite gesehen? Oder ist sie dir so egal? Sehr loyal scheint sie nicht zu sein. Sie hatte so große Angst, dass sie deinen Namen verraten hat, noch bevor ich sie richtig verhören musste.
Wenn Latifa an Hirayas Stelle gewesen wäre, hätte sie Aziza für ihren Verrat verflucht. Nachtigallen hielten zusammen. Aber Hiraya konnte nicht wütend auf das Mädchen sein. Dafür waren ihre Schuldgefühle zu groß. Alina beobachtete Hirayas Reaktion und hob ihre geschwungenen Augenbrauen.
Aber wenn du jetzt sagst, dass du doch keine Nachtigall bist, hat sie mich offenbar angelogen. Dann muss ich sie mir wohl doch noch mal vornehmen.
Was willst du von mir? Hiraya ließ die höfliche Anrede fallen. Eine Frau, die einem Kind mit Folter drohte, verdiente keinen Respekt. Alina zuckte mit keiner Wimper.
Ich will wissen, warum du im Kreml warst. Was hattest du im Verwaltungsgebäude zu suchen? Wolltest du in die Schreibstube des Hafenmeisters einbrechen?
Was wollen Diebe denn üblicherweise? Gab Hiraya zurück. Ich habe den Hafenmeister auf dem Empfang bemerkt und eine Chance gesehen.
Eine Chance, ihn zu bestehlen?
So gut werden Fährdienste nun mal nicht bezahlt. Hiraya ließ sich von Alinas scharfen Tonfeilen nicht beeindrucken. Ist das alles?
Nein, was weißt du über den Feuervogel?
Alinas bohrendem Blick schien keine ihrer Reaktionen zu entgehen. Hiraya versuchte, nach außen hin ruhig zu bleiben, während sie sich innerlich anspannte wie ein Jagdhund, der die Witterung seiner Beute aufgenommen hatte. Also doch Diebstahl. Sonst gäbe es keinen Grund, danach zu fragen. Was bedeutete das für das Bündnis zwischen Oksana und dem Zaren?
Die Nachtigallen haben ihn nicht gestohlen, sagte sie wahrheitsgemäß.
Woher weißt du dann, dass er überhaupt fort ist? Fragte Alina scharf.
Das erzählt man sich auf der Straße seit Wochen, gab Hiraya zurück. Ihre Gedanken rasten. Ist das nicht der Grund, warum die Großfürstin jetzt der Öffentlichkeit diesen falschen Rubin präsentiert hat? Um die Gerüchte Lügen zu strafen?
Triumph blitzte in Alinas Augen auf. Woher weißt du, dass der Rubin falsch ist, wenn die Nachtigallen den echten nicht gestohlen haben?
Wenn die Sperber noch die Nachtigallen im Verdacht hatten, war die Spur des wahren Diebes längst erkaltet. Vermutlich hatte er die Stadt schon verlassen. Aber wer außer den Nachtigallen verfügte über die nötigen Fähigkeiten und Ressourcen, um die Schatzkammer des Reiches zu plündern? Hiraya wandte sich ab, damit Alina ihr ihre Gedanken nicht ansah. Sie machte sich daran, die verstreute Kleidung auf dem Boden wieder einzusammeln.
Es hat gereicht, ihn mir anzusehen, antwortete sie, ohne Alina anzuschauen. Der Feuervogel soll sich seit 2 Jahrhunderten im Besitz der Großfürstenfamilie von Istrada befinden. Aber der Rubin in dieser Sperberfigur ist auf eine Art geschliffen, die erst seit ein paar Jahrzehnten angewandt wird. Über diese Technik verfügten sie damals noch nicht. Er ist wertvoll, ja, aber nicht das, wofür er ausgegeben wird.
Hiraya erwartete lautstarken Protest, aber als sie sich wieder umdrehte, musterte Alina sie mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck.
Hast du dich deswegen nicht davor verbeugt?
Ich hätte mich auch nicht davor verbeugt, wenn er echt gewesen wäre. Sie nennen diesen Schatz zwar den Feuervogel, aber er ist bloß ein blutbeflecktes Andenken an eine Schandtat. Die Großfürsten von Istrada haben das letzte Wundertier getötet, das dieses Land noch hatte. Mördern zolle ich keinen Respekt.
Als ob ihr Nachtigallen nicht genauso morden wie rauben würdet.
Hiraya leugnete es nicht. Sie nahm nicht gern Leben, zögerte aber nicht, falls es nötig wurde. Wir foltern keine Kinder, gab sie zurück. Etwas, das die Sperber offenbar nicht von sich behaupten können. Alina schien nicht zu wissen, was sie darauf erwidern sollte. Hiraya nutzte den Moment, um ihrerseits die Gardistin genauer zu mustern. Etwas an diesem Gespräch hatte sie die ganze Zeit gestört und jetzt erst kam sie darauf, was es war.
Wieso bist du allein hergekommen? Fragte sie übergangslos.
Wenn du dir so sicher bist, dass die Nachtigallen hinter dem Diebstahl stecken, wieso bist du dann nicht mit der ganzen Garde angerückt, um mich zu verhaften?
Das entzündete Alinas Temperament aufs Neue. Ich brauche nicht die ganze Garde, um eine einzige Diebin zu verhaften.
Aber du verhaftest mich nicht, stellte Hiraya fest. Du bist eigens hier hochgekommen, um unbeobachtet mit mir zu reden. Warum?
Alina presste die Lippen zusammen. Ihre Hand streifte den Schwertknauf, aber die Bewegung wirkte nicht drohend, eher geistesabwesend, als würde die Frau das Gefühl der Sicherheit suchen, das ihr die Klinge gab.
»Du redest hier«, sagte sie schließlich, ohne auf Hirayas Frage einzugehen. »Und zwar viel. Kannst du mir auch nur einen Beweis dafür liefern, dass du den Feuervogel nicht gestohlen hast?«
Hiraya hätte gern gewusst, ob Alina jeden Einwohner in der Stadt befragen wollte oder nur Batyr, die ihr zufällig ins Kreuzfeuer geraten waren. Aber sie sah die wachsende Rastlosigkeit der anderen Frau und beschloss, fürs Erste mitzuspielen. Irgendetwas hielt den Sperber davon ab, Hiraya auf der Stelle zu verhaften, aber sie durfte diesen Vorteil nicht ausreizen, wenn sie nicht wollte, dass ihr die Fragen stattdessen im Kerker gestellt wurden. Und Alina bedrohte immer noch Aziza. Die Vorstellung, dass das Mädchen ihretwegen leiden musste, saß wie ein giftiger Pfeil in Hirayas Brust.
»Wann wurde der Feuervogel gestohlen?«, fragte sie.
Alina trommelte mit den Fingern gegen den Fenstersims und schien abzuwägen, wie viel sie Hiraya verraten konnte.
»Vor 2 Monaten«, sagte sie schließlich. »Am Schomtag.«
Hiraya erinnerte sich, lebhaft. Sie ging zu den Sitzkisten hinüber und hob die Perücke auf, die Alina dort achtlos hingeworfen hatte. Mit vorsichtigen Fingern strich sie durch das braune Haar. Es war echt und die Perücke entsprechend wertvoll. Die Einbruchwerkzeuge, die Hiraya darin versteckt hatte, hatte die Gardistin offenbar gefunden und entfernt.
»Hat es dir wieder die Sprache verschlagen?«, fragte Alina ungeduldig.
»Ich habe den Feuervogel nicht gestohlen«, sagte Hiraya. »Frag Varvara, die Heilerin. An dem Abend habe ich ein verletztes Mädchen zu ihr gebracht. Ich bin die ganze Nacht bei ihr geblieben.«
Alinas Stimme blieb skeptisch.
»Eine Zeugin? Das kommt dir ja äußerst gelegen.«
Hiraya drehte sich abrupt um.
»Du wolltest einen Beweis für meine Unschuld. Da hast du ihn. Wenn du mich nicht verhaftest, dann kannst du jetzt gehen. Ich habe einen langen Tag hinter mir und muss dank dir noch mein Zimmer aufräumen.«
Alinas Gesicht verzerrte sich vor Wut. Im nächsten Augenblick hatte sie Hiraya gegen die Wand gepresst und drückte ihr mit dem Unterarm den Atem ab.
»Du wirst mir jetzt gut zuhören, Nachtigall«, zischte sie. »Der einzige Grund, aus dem du nicht im Verlies angekettet und noch im Besitz beider Hände bist, ist, dass du für mich nützlich sein könntest. Ich habe dich dabei erwischt, wie du unter falschem Namen im Kreml umhergeschlichen bist. Ich habe dein Diebeswerkzeug beschlagnahmt. Dein Küchenmädchen hat einen Eid geleistet, dass du eine Nachtigall bist. Dein Leben und deine Freiheit gehören mir. Verstanden?«
Das Blut rauschte in Hirayas Ohren. Der Druck in ihren Lungen drohte, ihren Brustkorb zu sprengen. Sie konnte nicht von Alinas wütenden grünen Augen wegsehen. Stachelbeergrün. Hiraya nickte. Alina ließ sie noch einen Moment vergeblich um Luft ringen und zog dann abrupt ihren Arm zurück. Hiraya sackte in sich zusammen und schnappte nach Atem. Dunkelheit drohte sie zu überwältigen.
»Ich werde mit der Heilerin reden«, sagte Alina.
Ihre Stimme schien von weit weg zu kommen.
»Aber selbst wenn sie deine Geschichte bestätigt, kann sie nicht für jede einzelne Nachtigall bürgen. Also wirst du für mich herumfragen. Finde heraus, was sie wissen.«
Wie absurd. Ein Teil von Hiraya wollte darüber lachen, dass Alina sich die Nachtigallen offenbar so vorstellte wie eine Handwerksvereinigung, in der alle Mitglieder einander kannten. Aber die Belustigung versickerte in ihr, kaum dass sie aufgekommen war. Die Gardistin meinte es ernst. Hiraya richtete sich auf und musterte Alinas hübsches, rundes Jan-Gesicht, die Grübchen in ihren Wangen, ihre ausdrucksvollen Augen. Auf der Straße, in gewöhnlicher Kleidung, wäre sie nur eine schöne junge Frau, die Hiraya aufgefallen wäre. Jetzt war sie einer von Aksanas Sperbern, ein erbarmungsloser Raubvogel, dessen Schatten auf das kleine Stück Leben gefallen war, das Hiraya sich in der Fremde aufgebaut hatte. Die großmütige Ruhe des Flusses schien mit einem Mal weit entfernt.
»Ich werde sehen, was ich herausfinden kann«, sagte sie.
Ihre Stimme krächzte.
Gut. Als Pfand werde ich die hier erstmal mitnehmen.
Alina schüttelte die Kette, die sie während der ganzen Auseinandersetzung in der Hand behalten hatte.
Und wenn ich herausfinde, dass du mich angelogen hast, sprechen wir uns das nächste Mal in einer Zelle.
Sie stieß die Tür auf und Hiraya hörte sie die Treppen hinunterstampfen. Kurz darauf beobachtete sie die Gardistin aus dem Fenster, bis sie in der Dämmerung verschwunden war.